Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die, lang ist es her, mal als Journalistin angefangen hat, die dann erfolgreich umgesattelt hat zur Management-Trainerin und zum Coach. Heute Vormittag ist sie bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sabine Askodom.
Guten Morgen, Herr Heim.
Frau Askodom, wir haben vor vielen Jahren mal eine Sendung miteinander gemacht und zwei Dinge sind mir in Erinnerung geblieben. Sie ahnen vermutlich nicht, welche?
Nein, keine Ahnung, ich bin gespannt.
Erstens, Sie waren mal Fußballschiedsrichterin.
Ja, stimmt.
Und zweitens, auf die Frage, ob Sie eigentlich mit Ihrem Leben zufrieden und glücklich sind, haben Sie geantwortet, zu 80%.
Wow, ist doch eine Menge, oder?
Also fand ich damals auch, wobei mich jetzt interessieren würde, machen Sie die Fußballschiedsrichterei noch und ist es bei den 80% geblieben?
Um Gottes Willen, glaube ich, da wäre ich schon tot auf dem Platz zusammengebrochen. Nein, das war in Niedersachsen, als ich Jugendliche war, bis 18, 19. Und dann bin ich nach München gegangen und die Bayern waren dann noch nicht so weit mit Frauenfußball.
Okay.
Oder mit Frauen als Schiedsrichterinnen. Aber es ist eine tolle Erinnerung. Hat mir viel geholfen, ich habe viel gelernt.
Also Sie haben es auch zu einer Zeit gemacht, wo Frauenfußball also günstigstenfalls von Männern belächelt wurde.
Ja, absolut. Und zwar schlimm belächelt. Also ich habe 69 die Schiedsrichterprüfung gemacht und in dem Jahr wurde das Verbot aufgehoben, dass Frauen Fußball spielen dürfen überhaupt. Der DFB hat es dann erst 70 aufgehoben und die Niedersachsen waren ein bisschen schneller. Also.
Was ist mit den 80% Zufriedenheit? Ist es deshalb ein bisschen weniger geworden, weil Corona auch Ihre Geschäfte beeinflusst hat?
Also hätten Sie mich vor 4 Monaten gefragt, hätte ich gesagt 30% Zufriedenheit. Aber man arrangiert sich ja mit Situationen auch. Und inzwischen bin ich irgendwie ganz zuversichtlich, wir werden es überleben.
Aber Corona hat Sie schon heftig getroffen.
Also
Sie haben ja eine eigene kleine Firma mit Mitarbeiterinnen.
Mhm, ja.
Denen Sie dann was irgendwann mal mit auf den Weg geben mussten?
Also wir haben sofort Kurzarbeit angemeldet und haben uns leider jetzt, weil einfach keine Einkünfte mehr da sind, mussten leider 2 Kolleginnen entlassen und das tut in der Seele weh. Ja. Mhm. Und wir haben toll zusammengearbeitet, aber es ging nicht. Wir mussten die Fixkosten einfach auf fast null senken, so ungefähr.
Ja. Also eine Ihrer Haupteinnahmequellen waren, glaube ich, immer die Vorträge, auch die Sie gehalten haben vor Publikum. 1.000, 1.500, 2.000 Leute.
15.000.
15?
Ja.
Wo
Köln Arena, Lanxess Arena.
Okay,
vorletztes Jahr.
Großartig.
Ja.
Und das ist alles quasi
alles
auf null
ja.
auf null gegangen?
Null. Also ich hatte dieses Jahr, im Januar hatte ich so Verträge für 40 Vorträge dieses Jahr. Also es war ein goldenes Jahr. Ich habe gedacht, du kannst dich zurücklehnen und einfach nur noch genießen. Und am 15. März wusste ich, es geht auf null. Also ich wusste von Anfang an, das wird heuer nichts mehr in diesem Jahr. Das war mir völlig klar.
Dann gab es ja immer gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder Firmen, die Sie gebucht haben, verschieben auf das kommende Jahr. Mhm. Das ist ja dann eine Perspektive. Oder es wird ersatzlos gestrichen.
Also am Anfang hieß es verschieben und auf Herbst. Dann dachte ich, also ich habe meinen Leuten immer gesagt, vergesst es, das wird nichts. Und jetzt ist einiges verschoben auf nächstes Jahr.
Ja.
Und ich bin immer noch nicht sicher, ob das nächstes Jahr was wird. Nur habe ich mich inzwischen gewöhnt. Vielleicht ist es das.
Sie machen auch ein paar andere Sachen. Sie machen Podcast inzwischen.
Ja.
Und Sie schreiben nach wie vor Bücher. 34 waren es bisher und jetzt ist das 35. dazugekommen.
Ja.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Sabine Askodom, die schon immer berühmt und bekannt werden wollte und zu Zeiten, als es Frau Merkel noch nicht gab, den Wunsch oder die Erwartung geäußert hat, die erste Bundeskanzlerin zu werden.
Ja, das stimmt wirklich.
Haben Sie das einfach so in Ihre Biografie eingewoben, in der Hoffnung, dass das ein Alleinstellungsmerkmal wird oder war das wirklich so?
Ich kenne mehrere Leute oder mehrere Frauen, die das auch werden wollten, offensichtlich. Ja. Nee, bei mir, ich war natürlich, ich bin ein Jahrgang 53, das heißt 72. Willy Brandt war ich natürlich glühende Verehrerin und war dann politisch auch sehr aktiv.
In der SPD damals,
in der Gewerkschaft und war so auf dem Weg in den Münchner Stadtrat.
Aha.
Hatte dann 2 kleine Kinder und merkte, auch meine Energie ist nicht unendlich.
Aha.
Und musste mich irgendwann entscheiden. Es hätte mich zerrissen.
Ja,
dann habe ich alle Ämter abgelegt und das war eine gute Entscheidung. Damit war der Traum natürlich auch weg.
Die SPD inzwischen ganz weit weg, auch von Ihnen? Oder haben Sie noch
Nein,
so eine Grundsympathie?
4, 5 Jahren ausgetreten. Ich bin ein treuer Mensch eigentlich, wirklich. Mhm. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr ertragen, weil ich wollte die nicht auch noch verteidigen müssen. Und dann, ich glaube, ein altes Sozialdemokratenherz schlägt noch in meiner Brust, aber mit dem jetzigen kann ich ganz wenig anfangen.
Aber warum sind Sie dieser Sozialdemokratie untreu geworden, weil Sie plötzlich so eine Kapitalistenkarriere gemacht haben?
Um Gottes Willen, ja. Und ja, erstens habe ich keine Kapitalistenkarriere gemacht. Nein, ich konnte viele Dinge nicht mehr mittragen, also was beschlossen wurde und die große Koalition und wie die immer mehr eingeschnurrt sind. Ja. Und ich finde ja, die Arbeiterbewegung, vielleicht hat die Arbeiterbewegung sich aufgelöst, deswegen gab es auch keine SPD für die Arbeiter mehr. Aber es hat sich zu weit entfernt von dem, wofür ich und Willi, wir beide damals gekämpft haben.
Also das ist sehr, sehr lange her. Das war auch die Zeit, wo Sie dann beschlossen haben, erstmal Journalistin zu werden. Sie waren in München auf der Journalistenschule, ein paar Jahre bei der TZ, einer Boulevardzeitung, bei der Sie was gelernt haben?
Reportagen zu schreiben, auf Zeile zu schreiben, Disziplin. Ich weiß noch, meine erste Meldung, die ich schreiben musste, hatte 13 Zeilen. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden dafür gebraucht. Okay. Und ich habe gelernt, auf Zeile zu schreiben. Ich kann heute noch auf Zeile schreiben, also oder auf Minute reden. Also das habe ich gelernt.
Wobei mit den 4 Stunden kommen Sie im aktuellen Tagesgeschäft nicht sehr weit.
Da bin ich auch nicht sehr weit gekommen. Aber ich habe mich so, ich hätte 5 Seiten schreiben können natürlich, aber 13 Zeilen ist das Schwierige. Es gibt doch von Goethe diesen schönen Satz: Heute schreibe ich dir einen langen Brief, denn ich habe keine Zeit.
Okay.
Und da habe ich gelernt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Und ich habe gelernt, Fragen zu stellen.
Dann waren Sie bei einer Zeitschrift, von der ich offen gestanden gar nicht weiß, ob es die noch gibt. Eltern?
Gibt's noch, ja, gibt's ja, noch? Klar. Ja.
Okay.
Ja, war damals so die Erziehungsikone in Deutschland. War ich 6 Jahre, meine Kinder waren klein, es war perfekt.
Homeoffice damals schon?
Nein, null.
Ging nicht?
Nein, 5 Tage im Büro.
Ja. Wenn Sie die Kinder ansprechen, Sie waren auch immer, oder nicht immer, aber große Strecken Ihres Lebens, allein oder Hauptverdienerin?
Ne, allein nicht, aber Hauptverdienerin, ja. Also es kam auf mein Gehalt an, was mir auch entgegenkam, weil ich wollte immer unabhängig sein. Und ich glaube, das habe ich von meinem Elternhaus mitgekriegt, mach dich nie abhängig von einem Mann und habe einen hohen Freiheitswillen. Und deswegen war mir ganz wichtig, dass ich nicht abhängig bin von jemandem.
Und Sie haben im Laufe der Jahre, ist es dazugekommen, unfassbar viele Bücher geschrieben. Jetzt ist das 35. dazugekommen mit einem Titel, den ich mich nicht auszusprechen traue. Deshalb bitte ich Sie, ihn zu nennen.
Es heißt Queen of Fucking Everything.
Übersetzt heißt es?
Die Königin von wirklich allem.
Von wirklich allem.
Also mein Mann hat mir vor 12 Jahren in New York so einen kleinen Zettelkasten geschenkt und da stand das drauf.
Aha.
Und ich war erst beleidigt, aber so Unverschämtheit, was schenkt er mir da? Und er hat es mir dann erklärt, dass dieses Wort, das F-Wort, als Verstärkung eingesetzt. Wie bei uns, wir sagen, ein verdammt guter Autofahrer.
Aha.
Und das heißt also, du bist wirklich die Königin von allem. Und so hat er mich gesehen und dann war ich versöhnt und konnte das annehmen.
Ja, gut, jetzt hat man einen solchen exotischen Titel, aber da muss man ja, keine Ahnung, 150 oder 200 Seiten füllen.
Mhm.
Womit, Frau Askodom?
In diesem Buch geht es um ein Queen-Size-Leben, wie ich das nenne. Queen-Size kennen wir immer so von Betten, ne? Das ist jetzt nicht King-Size, nicht zu groß, sondern es ist gerade gemütlich, aber es könnte auch noch ein zweiter drin liegen.
Aha.
Und Queen-Size-Leben heißt für mich ein Leben mit großer Souveränität, mit Spüren, mit Merken, mit Sagen, sich nicht zurückhalten, ja, und klar und deutlich seinen Lebensweg gehen.
Das hat ja Aufforderungscharakter und macht nur deshalb Sinn, weil es offenkundig ein paar Defizite gibt.
Jo.
Welche Defizite sind das, was die Frauen angeht?
Also gerade wenn wir bei Gefühlen bleiben, gibt es so eine klassische Geschichte bei Frauen, dass sie schlechte Gefühle weglachen. Also eine Frau regt sich furchtbar bei irgendwas auf und sagt so, der hat mein Projekt geklaut. Und ich denke, was soll jetzt das? Werd doch wütend. Und ja, Frauen trauen sich oft nicht wütend zu sein.
Sie spielt eine Rolle.
Sie spielt eine Rolle.
Welche
haben wir
Rolle?
So gelernt.
Ja.
In meinem Buch nenne ich das Damenhaft. Und zwar Damen-Haft. Und es ist eine Verhaftung. Wir wurden verhaftet, Contenance zu zeigen. Immer brav und nett und lieb zu sein.
Wenn man so eine Bestandsaufnahme macht, auch was das Selbstbewusstsein von Frauen angeht, im Jahr 2020, kommen Sie da zu dem Ergebnis, dass es auch da Nachholbedarf gibt?
Ja, mit Sicherheit. Also wir haben sicher schon viel erreicht und Frauen haben sich auch verändert. Was ich erlebe ist, oder was ich habe über 3000 Coachings gemacht in den letzten Jahren, sagen wir mal 70% Frauen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Frauen sich selbst nicht trauen. Also sie trauen ihren Stärken nicht. Sie glauben, sie müssten ständig beweisen, dass sie was können. Und dieses Buch ist ein Selbststärkungsbuch, also das starke in sich, das starke Ich in sich zu erkennen.
So. Und Frauen suchen nach wie vor sehr viel häufiger die Schuld bei sich, ja, als Männer das, ja, tun.
Es gibt diese bösen inneren Kritiker oder innere Kritikerin, wie immer. Und ich hätte besser und ich müsste und ich sollte und selber schuld und Und da versuche ich in diesem Buch Anregungen, Impulse zu geben, dieses starke Ich noch weiter zu stärken.
Das hört sich gut an, aber in der Praxis ist meistens alles doch sehr viel komplizierter, als wenn man es in zwei Buchdeckeln in mundgerechter Form so vorfindet.
Ich finde nicht. Ich finde, es ist einfacher, als wir denken. Also ich erlebe das in Kurzcoachings zum Beispiel. Du brauchst nicht 20 Stunden Coaching. Es geht schneller. Und ich glaube an den Erkenntnisgewinn. Und deswegen glaube ich, kann auch ein Buch was erreichen. Du liest was und es macht Pling in deinem Kopf und du erkennst Zusammenhänge. Und dann bist du erwachsen genug, etwas selbst zu verändern.
Wie man aus den Selbstzweifeln rauskommt, schildern Sie im Übrigen auch nochmal beim Schreiben des 35. Buches, in dem Sie in fürchterliche Selbstzweifel zurückgefallen sind.
Ja.
Darüber reden wir gleich in SWR 1 Leute mit Sabine Askodom.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Wir haben gerade drüber gesprochen, Frau Askodom, dass Frauen offenkundig kritischer mit sich selber umgehen als Männer. Sie schildern in diesem neuen aktuellen Buch eine Begebenheit dergestalt, dass Sie sich plötzlich auch extrem schwer getan haben beim Schreiben dieses Buches mit der Skepsis. Interessiert das überhaupt irgendjemanden? Kriege ich die 150 Seiten zusammen? Obwohl Sie davor das schon 34 Mal bewiesen haben, dass es geht.
Ja, das ist eigentlich absurd. Also eigentlich müsste ich wissen, wie es geht.
Aber
ich hatte 4 Jahre kein Buch mehr geschrieben und habe ja so Schicksalsschläge hinter mir. Und ich saß dann da, ich hatte einen Vertrag, ich hatte einen Abgabetermin, aber ich konnte nicht anfangen zu schreiben. Ich habe mich einfach schwer getan. Ich saß am Computer, habe lieber Kanaster gespielt oder sonst irgendwas. Und dann hat mir eine Freundin geholfen. Und zwar hat die mir gesagt, Mensch, denk dran, es ist nur ein Buch. Du musst keine Doktorarbeit schreiben. Und dann habe ich mir das groß auf ein Plakat gemalt und habe es über meinen Schreibtisch gehängt. Und der zweite Satz, den sie mir gesagt hat, war, scheiß auf Rezensionen.
Aha.
Weil ich hatte so Angst. Dann sagen die, die Askodom hat auch keine neuen Gedanken mehr. Die schreibt immer dasselbe. Und dann habe ich mich davon verabschieden können und habe angefangen zu schreiben.
Haben Sie in dieser Lähmungsphase auch daran gedacht, sich selber zu recyceln? Also man könnte ja mal ein paar Sachen aus den alten 34 Büchern nehmen.
Nee, das habe ich mich nicht getraut. Also ich hatte mal eine Rezension, nur daher kam das. Da schrieb jemand, in dem Buch ist kein neuer Gedanke.
Ja.
Und ich wusste, das stimmt nicht. Aber natürlich denke ich ähnlich wie vor 20 Jahren. Ist ja klar.
Ja.
Und das hat mich so gelähmt.
Kam dazu, dass Sie natürlich sehr genau wissen, dass es eine Grundskepsis gibt gegenüber Ihrer Branche insofern, als man zweifeln kann, ob die Devise glaub an dich und du wirst glücklich und im Idealfall auch noch Millionär, dass das so einfach alles gar nicht funktioniert?
Nee, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, weil ich unterscheide sehr zwischen Redner oder Coach oder Autorin. Und als Autorin habe ich einfach einen Fanclub von vielen, vielen, vielen Frauen vor allem. Ich wollte die nicht enttäuschen. Also ich wollte wirklich was Neues schreiben, was ich eben noch nicht geschrieben hatte. Und offensichtlich muss das erst so wie so ein gutes Bier erstmal gären. Und es braucht Zeit und plötzlich ging's los.
Also dann sind Sie aus dem Tunnel rausgekommen. Ja. War es dann für Sie auch einfacher zu wissen, ich schreibe nur für Frauen und die blöden Männer sind erstmal außen vor?
Es war gut. Also ich kann im Prinzip nur über Frauen schreiben, weil ich weiß, wie sie ticken und was sie brauchen. Ich habe einen Satz drin, ich weiß, auch Männer bräuchten so ein Buch. Dann habe ich gedacht, dann macht's euch selbst quasi, also schreibt's euch selbst.
Ja.
Weil ich kann für euch Männer kein Buch schreiben. Wobei ich jetzt gerade vorhabe, als Nachfolgebuch ein Buch über Beziehungen zu schreiben. Und da wird es immer eine Männerseite geben nach jedem Kapitel. Die kann die Frau ihr Mann vorlesen oder er liest selber, weil ich finde, sie brauchen auch Hilfe.
Da werden sie aber auch möglicherweise in arge Selbstzweifel kommen, weil es ja so viele Beziehungsbücher schon auf dem Markt gibt.
Aber oder? Noch nicht von mir. Nein, ich glaube, mein Ansatz ist originell und das ist ja immer der Ansatz. Es gibt keine neuen Themen mehr in der Welt. Ja. Liebe, ja. Trauer, Hass, Ehrgeiz. Aber ich glaube, es kommt immer auf den Aspekt an, den man aussucht und die Sichtweise.
Sie haben vorhin in einem Halbsatz gesagt, es war in den letzten 4 Jahren nicht immer ganz einfach in Ihrem Leben. Das bedeutet konkret, Sie haben relativ spät die Liebe Ihres Lebens gefunden, waren auch ein paar Jahre glücklich zusammen, auch gut und glücklich zusammen gearbeitet. Und dann ist Ihr Mann schwer an Demenz erkrankt. Ja. Seit wann ist er jetzt im Pflegeheim?
Er ist seit März letzten Jahres im Pflegeheim. Davor habe ich 5 Jahre ihn zu Hause gehabt. Wir haben eine Pflegehilfe gehabt, aber ich habe mich vor allem selbst gekümmert.
Ja.
Und das waren wahnsinnig anstrengende Jahre.
Was war besonders anstrengend?
Er war ein, wie man so sagt, Wegläufer. Also heute nennt man das Hinläufer. Er wollte immer irgendwo hin. Mhm. Und da er gern Radl gefahren ist, hat er sich aufs Rad gesetzt, ist losgefahren. Und manchmal hat man ihn dann 36 Kilometer weiter irgendwo aufgegriffen, weil er völlig dehydriert auf einem Stein am Wegesrand saß.
Das heißt, die Polizei hat ihn ein ums andere Mal auch zu Hause abgeliefert. Woran haben Sie dann denn das erste Mal gemerkt, dass mit Ihrem Mann was nicht stimmt?
Also am Anfang war er plötzlich sehr aggressiv, so kannte ich ihn überhaupt nicht, auch Mitarbeiterinnen gegenüber. Und ich habe zu denen immer gesagt, das kann nicht sein, das hat der witzig gemeint. Bis ich es mitgekriegt habe, zum Beispiel hat er sich aufgeregt, warum das so entschieden ist und er weiß von nichts, nie redet jemand mit ihm. Und dann habe ich gesagt, wir haben gestern zusammengesessen, wir haben ein Protokoll, da steht drin, was du dazu gesagt hast. Nein, das stimmt alles nicht. Mhm. Dann habe ich gedacht, jetzt wird's komisch. Und dann habe ich ihn bei einem Spaziergang in die Gedächtnissprechstunde der Münchner Universität gelotst. Und da hat er so einen Test mitgemacht und erst hat er nur die junge Psychologin kritisiert, die ja nur alles falsch gemacht hat. Ja. Er war ja selber Diplompsychologe. Und der Test hat so ergeben, ja, also auf der Kippe kann sein, man weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann wird es eigentlich von Woche zu Woche schlimmer, also Vergesslichkeit.
Hatte er eine Einsicht in seine Krankheit?
Nein, von Anfang an nicht.
Das heißt, er hat gar nichts.
Er hat nichts, er ist pumperlgesund. Und dann gab es halt so Brüche, ich musste ihm irgendwann den Autoschlüssel wegnehmen. Mhm. Also der Neurologe, bei dem wir dann inzwischen waren, sagt, sie dürfen ihn nicht mehr Auto fahren lassen, er hatte keinen Orientierungssinn mehr. Und das hat er mir wirklich übel genommen. Ich glaube, das ist für so einen Mann, der 60 Jahre unfallfrei gefahren ist, eine tiefe Kränkung. Und ich fand das so gemein, dass nicht der Arzt gesagt hat, geben Sie mir Ihren Autoschlüssel, sondern ich musste ihm den wegnehmen.
Und das hat er auch nicht vergessen?
Das hat er lange nicht vergessen.
Dass er nicht mehr Auto fahren darf und dass
jedes Mal, wenn wir gefahren sind und ich bin gefahren, also lass mich doch fahren. Und ich sage, nein, Siegfried, das geht doch nicht. Und jedes Mal musste ich ihm das wieder erklären. Und das war manchmal 10-mal hintereinander an einem Tag.
Wie sind Sie mit der Persönlichkeitsveränderung, die dieser Mann, den Sie ja geliebt haben, mitgemacht hat, klargekommen?
Da es schleichend war, habe ich mich nach und nach eingewöhnen können. Also ich habe am Anfang natürlich die klassischen Fehler gemacht. Ich habe versucht, mit Logik zu kommen. Aber Siegfried, das kann doch nicht sein, weil... Und irgendwann habe ich kapiert, er weiß es nicht mehr, hör auf damit. Und so mit diesen Appellen, du musst dich doch erinnern. Dummes Zeug, er hat sich nicht erinnert.
Die Entscheidung, ihn in ein Heim zu geben, ist, vermute ich zumindest, Ihnen außerordentlich schwer gefallen. War es trotzdem die richtige Entscheidung?
Ja und ja. Also es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe. Also ich hatte immer das Gefühl, es wäre das Bessere für ihn, weil ich war ja so viel unterwegs. Ja. Und ich konnte ihn nicht mehr mitnehmen am Schluss. Er war immer dabei und irgendwann ging es nicht mehr, weil wenn ich auf der Bühne stand und er ist aufgestanden, da hätte ich hinterherlaufen müssen.
Wenn Sie an diese Jahre, wo er auch noch zu Hause war, zurückdenken, was war das für Sie und für sich selbst für eine Gefühlsmischung?
Ach ja, also es war Verzweiflung, wirklich Verzweiflung, weil ich wollte ihn nicht verlieren. Der hatte nun wirklich ein traumhaft schönes Leben. Mhm. Es war Verzweiflung, weil ich ja ihn miternährt habe. Er war dann schon Rentner und ich musste arbeiten gehen. Also ich musste arbeiten fahren. Das heißt für mich ja immer viel Reisetätigkeit und ich konnte ihn nicht mehr mitnehmen. Und dann hatte ich zwar eine Hilfe, aber immer die Angst, ich kriege einen Anruf. Und es war mal so, ich war in Hamburg, hatte abends einen Vortrag, steige in Hamburg aus dem Flieger und habe 15 Anrufe. Ihr Mann ist weg. Mhm. Und das, dann wusste ich, 60 Polizisten durchkämmen irgendein Stadtteil oder sowas. Oder wurde irgendwo weit weg aufgegriffen. Also ständige Sorge. Ich glaube, ich war voller Sorge. Ja. 5 Jahre lang voller Sorge.
Also Verzweiflung, Angst, Sorge, mhm. Phasenweise auch Wut?
Nee, komischerweise nicht. Ich bin nicht die Frau, die Wut empfindet offensichtlich. Nee, Wut kam später. Wut kam erst so ein halbes Jahr, nachdem er ins Heim gekommen war. Da bin ich wirklich in ein tiefes Loch gefallen. Und da kam irgendwann die Wut. Und ich weiß, ich habe einen Abend eine Flasche Rosé getrunken. So vor Verzweiflung, Wut. Und dann habe ich gezetert. Mhm. Und ich glaube, zetern kann sich jeder vorstellen. Ich habe geschimpft auf ihn. Ich habe ihn beschimpft. Er war gar nicht mehr da. Also ich war alleine. Und habe geschimpft auf das Leben, das mir mein Mann genommen hat. Und auf dieses Schicksal. Und ihn beschimpft, dass er mich allein gelassen hat. Und um 9 Uhr abends war ich so fertig, bin ich ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen um 6 bin ich aufgewacht und ich wusste, jetzt ist es gut. Jetzt
ist es vorbei. Das heißt, diese Gefühlsexplosion war eine Befreiung für Sie?
Ja, absolut. Und wusste, jetzt geht mein Leben wieder los.
Bei Ihnen kam noch erschwerend Folgendes hinzu. Sie haben diesen Mann dann in dem Heim abgeliefert, besuchen ihn 2, 3, 4 Wochen danach. Mhm. Und dann stellt er Ihnen eine Frau vor als die große Liebe seines Lebens.
Genau so.
Das ist bitter.
Das hat mir die Füße weggezogen, ja. Und der Verstand sagt, freu dich, er hat jemanden, er ist nicht allein, aber das hilft dem Herzen gar nichts. Also das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Mhm. Und im Nachhinein habe ich gesagt, hallo, er kann nicht allein sein, das wusste ich. Er braucht immer eine Frau an seiner Seite, aber die war doch eigentlich ich. Mhm. Also das war richtig heftig, da hat es mir die Füße weggezogen und das endete dann ein halbes Jahr später in dem Zetern. Mhm. Und dann war ich wieder ich.
Das heißt, Sie haben dann auch einen Cut für sich selber gemacht und besuchen ihn heute nicht mehr?
Nein, nicht mehr. Ich habe irgendwann gesagt, das ertrage ich nicht. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber das ertrage ich nicht.
Er vermisst sie auch nicht?
Nö, leider. Also Gott sei Dank nicht. Leider sagt das Herz. Der Verstand sagt Gott sei Dank nicht. Er ist sehr glücklich mit seiner Evelyn. Die ist jetzt seine Frau und die ist bei ihm. Mhm. Und am Schluss habe ich gemerkt, ich verwirre ihn, wenn ich dann plötzlich da auftauche. Ja. Weil er denkt, wer ist denn die Frau? Irgendwo erkenne ich die.
Bilder von früher.
Ja. Und dann habe ich gesagt, lass ihn doch einfach in Ruhe leben dort.
Weiß er denn noch, wer er ist und wie er heißt?
Das war so bei einer der letzten Besuche, hat er gesagt, weißt du, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und wo er ist, wusste er schon lange nicht mehr. Hat immer vermutet, sind wir in Deutschland? Also da ist nichts mehr da.
Sie haben diese Geschichte, die Sie uns jetzt gerade erzählt haben, auch schon im Nachtcafé erzählt, mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass sich ganz viele Frauen bei Ihnen gemeldet haben und Ihnen ähnliche Dinge erzählt haben.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Sabine Askodom, der Frau, die seit vielen Jahren als Coach unterwegs ist, Manager und Managerinnen trainiert, wobei ihr Schwerpunkt, glaube ich, geht wieder Richtung Frauen. Kann das sein?
Ja, wir haben jetzt im Lauf dieser Corona-Veränderungen mit meinen beiden Kindern, die bei mir mit in der Firma sind, überlegt, was ist denn so unsere Mission, wie man so schön neudeutsch sagt, unsere Mission. Die Botschaft. Und ich habe mir überlegt, ich kehre eher zu meinen Anfängen zurück. Ich komme so aus der Frauenbewegungsecke. Mhm. Und ich möchte die letzten Jahre jetzt nochmal nutzen, die ich so beruflich sehr aktiv bin, um den Frauen nochmal liebevoll in den Hintern zu treten und den Männern klarzumachen, dass sie Frauen übersehen.
Immer noch?
Ja,
echt? Immer
noch. Ja, ich habe neulich einen Vortrag von einem Kollegen gehört über Helden. Und er sagte am Anfang natürlich Helden und Heldinnen.
Ja.
Und es kam keine einzige Frau vor in einer Stunde. Und dann habe ich ihm dann drauf angesprochen und er hat es selber nicht gemerkt.
Ja.
Männer merken es nicht.
Also wenn wir gerade dabei sind, alles zu doppeln, Heldinnen und Helden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten, macht das Sinn? Ist das
Nein,
ein
darum
sinnvoller
geht's gar nicht.
Beitrag
das ist
zur
genau der falsche
Emanzipation?
Weg. Aber in einem Vortrag, wo ich eine Stunde von Helden rede, muss eine Heldin dabei sein.
Schon
das
klar.
Ist es. Er muss nicht immer Helden, Heldinnen sagen, ist ja schrecklich. Nur die Frauen kommen nicht vor. Also ich kenne ganz viele Vorträge, wo einfach Frauen nicht vorkommen, Führungsvorträge. wo nie über weibliche Führungskräfte gesprochen wird.
Ja, aber ansonsten hat die Frauenbewegung, wenn ich das als Mann sagen darf, doch verdammt viel erreicht in den letzten Jahren, oder?
Ja, wir haben Tagesschausprecherinnen, Anchorwoman. Manchmal sind lauter Frauen in einer im Tagesthemen. Das finde ich gigantisch zum Beispiel. Hätte mich mir vor 40 Jahren nie vorstellen können. Also da hat sich eine Menge bewegt. Die Süddeutsche hat eine Chefredakteurin. Der Stern hat eine Chefredakteurin nach 100 Jahren, glaube ich. Natürlich hat sich da schon was bewegt.
Wie ist es bei den großen Firmen und bei den Konzernen?
Wenig.
Immer noch?
Immer noch, sehr, sehr wenig.
Woran liegt das?
Ich glaube, dass Frauen stören. Also es gibt ja diese schönen Pforte-Vorstandsfrauen, die dann eingekauft werden. Also die Janine Kugler zum Beispiel, jetzt bei Siemens neulich. Und die halten ein Jahr durch und dann sind sie wieder weg. Ich glaube, sie stören, weil sie weisen auf Dinge hin, die so die Kumpel in diesem Vorstand nicht für so wichtig empfinden. Mhm. Also es ist schwierig für Frauen, immer noch.
Kollidiert doch irgendwie mit dem, was man auch sagt, dass die Herrschaft der alten Männer unwiederbringlich vorbei ist.
Darauf warte ich seit ungefähr 40 Jahren. Ich glaube, sie, was soll ich mal sagen, zerfasern sich gerade selbst, diese alten Old White Men. Aber das heißt noch nicht, dass dann Frauen nachfolgen.
Ja. Mhm. Auf der anderen Seite kann man doch sagen, immer mal wieder verändern sich Zeiten und immer mal wieder gibt es neue Trends und das werden Sie ja in Ihrem Beruf auch festgestellt haben.
Ich sehe bei mir auch bei mir selber eine Veränderung. Also vor 30 Jahren oder 20 Jahren habe ich dafür gekämpft, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Und inzwischen bin ich altersmilde geworden, denke ich, nein, jeder Mensch sollte das Leben leben, das er leben möchte. Und vielleicht ist es gar nicht so erstrebenswert, in eine Führungsposition zu kommen und 60 Stunden zu arbeiten jede Woche.
Ja.
Also ich bin da sehr viel offener geworden. Vielleicht haben einige Menschen die bessere Variante gewählt.
Und vielleicht macht es ja auch Sinn, bei sich selber zu bleiben nicht versuchen, eine Rolle zu spielen, die man eh nur schlecht ausfüllen kann.
Ja, und vielleicht ist das Leben gar nicht so lebenswert als Vorstandsvorsitzender, kann ja auch sein.
Möglicherweise.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Frau Askedom, Sie haben infolge einer Nachtcafé-Sendung viel Zuschriften bekommen von Frauen, die Ihnen erzählt haben, dass es Ihnen ja ähnlich gegangen ist wie Ihnen?
Ja, also ich habe, glaube ich, über 40 E-Mails bekommen von Frauen, die sagen, danke, dass Sie so offen darüber geredet haben, weil die Angehörigen werden manchmal vergessen von den Demenzkranken. Und man weiß inzwischen, dass Angehörige, pflegende Angehörige oft krank werden. Mhm. Und diese Frauen haben erzählt, was sie mitgemacht, was sie durchgemacht und noch tun. Sie fanden es auch mutig, dass ich erzählt habe, dass ich ihnen in ein Heim gegeben habe, weil das ist wohl so eine Entscheidung, die Frauen extrem schwer fällt. Und Kindern wahrscheinlich auch, bei ihren Eltern. Und ich kann nur sagen, es war das Beste, was ich für ihn tun konnte.
Sie haben
sich
dieses Heim aber vorher auch angeguckt.
Ja, und ich fand, es war das beste Pflegeheim in München und nicht weit von mir entfernt. Und da konnte ich ihn guten Gewissens hinschicken.
Diese Frauen, was haben die Ihnen geschildert? Mhm. Dass sie sich aufgeopfert haben, dass sie viele Dinge dann auch mit schlechtem Gewissen getan haben. Dass sie auch, jetzt sind wir wieder bei dem Klischee von vorhin, dass sie auch immer eine bestimmte Rolle nach außen spielen wollten?
Mhm. Ja, also ich glaube, das schlechte Gewissen war das Hauptthema, das sie immer wieder umeinandertreibt, also vor der Entscheidung und nach der Entscheidung. Und ich glaube, wir müssen mehr darüber reden, wie es uns wirklich geht, weil das haben sie mir alle geschrieben. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Mhm. Und wir tun immer so, als wäre alles gut, alles prima. Und es ist nicht alles prima, es ist alles fürchterlich anstrengend.
Und dann ist es, und Sie haben es ja auch geschildert, vermutlich unfassbar schwer, sich von dem Menschen, den man mal geliebt hat, zu verabschieden, weil es den halt nicht mehr gibt.
So ist es. Also der Mann, der jetzt in dem Pflegeheim wohnt, das ist ja nicht mehr den ich mich verliebt habe, sowieso nicht, weil es sind ja Menschen nach längerer Zeit eh nicht. Aber ich habe das schlechte Gewissen abgelegt, ich hatte es auch natürlich, weil ich glaube, Siegfried hätte mir gesagt, mach das, was für dich am besten ist. Das hat er immer gesagt. Er war einfach ein Ritter. Mhm. Und dann habe ich überlegt, Siegfried, okay, danke, ich habe es verstanden. Du hast mir jetzt die Freiheit gegeben, indem du dir eine neue Frau gesucht hast, dass ich auch mein Leben wieder leben darf.
Wie sieht Ihre ganz persönliche neue Freiheit aus? Was haben Sie sich vorgenommen für die Zeit nach Corona?
Also ich bin umgezogen aus unserer großen, natürlich viel zu großen Wohnung in eine kleine Wohnung, musste mich da erst zurechtfinden und habe das Schönste an dieser kleinen Wohnung, ich habe ein Malzimmer, weil ich habe angefangen zu malen in dieser Demenzzeit. Und dieses Malen eröffnet plötzlich ganz neue Perspektiven, weil ich habe jetzt in der Zeit Juni, Juli, als ich nichts verdient habe, habe ich 9 Bilder verkauft. Oh. Also plötzlich öffnen sich neue Welten für mich und das finde ich so spannend. Und das glaube ich halt, wenn, wie heißt es mal, geht eine Tür zu, geht eine neue auf, klingt immer so albern, aber bei mir ist es tatsächlich so. Also ich habe so das Gefühl, es passiert so viel Neues und es wird noch viel Spannenderes passieren.
Dann wünsche ich Ihnen auf diesem Weg, den Sie sicher weitergehen werden, alles Gute. Bedanke mich, dass Sie da waren. Wir spielen zum Ausstieg aus dieser Sendung einen Titel, den Sie sich bestellt haben, mit Grund von Robbie Williams. Warum?
Love My Life. Das ist mein Überlebensslogan, sagen wir es mal so. Und es stimmt.
Danke, dass Sie da waren.
Eins gehört.